Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, wollen wir Ihnen und euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen.
Das ist Kampf der Unternehmen von Ronroy, denn häufig sind es nicht die Unternehmen alleine, die dafür sorgen, dass sie stark werden, sondern der Konkurrent gehört dazu.
Und deswegen geht es in der aktuellen, in der ersten Staffel um einen ganz besonders aufreibenden Konkurrenzkampf, und zwar um den zwischen zwei Sportschuhgiganten. Ein internationales Duell um die Herzen der Fans, Sponsorendeals und auch natürlich um das coolste Image.
Swoosh gegen drei Streifen. Ich sage nur
Nike versus Adidas.
Sie können sich den Kampf der Unternehmen auf allen gängigen Plattformen anhören.
Audio Now natürlich, bei Apple Podcasts, Spotify oder in jeder anderen Podcast-App.
Also wir werden dann mehr und mehr zu Reaktionswesen, zu einem ausgelagerten Logik und werden da überrollt. Und deswegen glaube ich, dass die philosophische Methodik oder die philosophische Kontemplation als solches uns in der Lage versetzt, einige Dinge zu hinterfragen. In anderen Worten, eine Gesellschaft des Verstandes zu kreieren, viel mehr als eine angestrebte KI-Wissensgesellschaft.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
So tickt Deutschland, eine neue Folge. Herzlich willkommen und zum Anfang wie immer der Hinweis, wenn ihr uns erreichen wollt, dann geht das unter sotechdeutschland@n-tv.de. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Heute wird es, könnte man sagen, philosophisch. Anders Inzet ist bei uns, Buchautor. Aktuelles Buch heißt Wildes Wissen, werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Du bist Keynote-Speaker, du berätst Politiker, CEOs, bist Unternehmer und hattest schon einige Firmen, und da werden wir heute drüber sprechen. Und vielleicht fangen wir erstmal mit der Berufsbeschreibung an. Was ist denn ein Wirtschaftsphilosoph?
Ja, ich komme aus der Wirtschaft. Ich habe viele Jahre Firmen aufgebaut und ein bisschen auch investiert in Tech-Unternehmen, hatte eine Agentur selbst. Und je mehr ich mich mit der Wirtschaft beschäftigte, ich habe viel Leadership, viel Management auch gelesen, habe ich dann gemerkt, dass ich bin in eine Beratung gegangen, habe Führungskräfte beraten, habe gemerkt, die stehen sich sehr häufig selbst im Weg. Und ich habe mich immer mit der Philosophie auseinandergesetzt, das hat mich immer interessiert. So bin ich auch nach Deutschland gekommen. Ich wollte die Sprache lernen, damit ich Hegel und Kant auch in der...
Kommst aus Norwegen,
genau,
das
richtig,
noch zu sagen.
Ja.
Im Original und, lesen kannst.
Ja, richtig, weil ich wusste sehr früh, dass Sprachen eine Thematik, der viele Kernthemen komplexer macht, weil das eine ganz andere Nuance, eine ganz andere Übersetzung gibt in eine andere Sprache. Und das hat mich gereizt. Und so kam das, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, genug Hardcore-Kapitalismus, genug die Außenwelt und allen anderen zu gefallen. Ich möchte da jetzt meine Anteile an meiner Firma verkaufen und möchte mich voll der Philosophie widmen, ohne Businessplan. Mhm. Und so ist gekommen. Und dann habe ich dann versucht, diese beiden Welten zu verbinden. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit ist es so, es gibt großartige, fantastische Philosophen, die gute Bücher und komplexe Bücher schreiben. Also Philosophen schreiben Bücher, aber praktische Philosophie, das verändert die Welt. Und was mich immer interessiert hat, ist natürlich die Technologie und die Wissenschaften. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich die Technologie und die Wissenschaften von morgen mit der Philosophie der Vergangenheit verbinden und das in die Wirtschaft bringen. Und daraus war für mich klar, das ist ein Wirtschaftsphilosoph.
Du plädierst ja dafür, dass sich vielleicht nicht jede Firma, aber doch viele Firmen vielleicht einen Philosophen einstellen sollen. Wie hast du mal formuliert, ein CPO, oder war das nicht ernst gemeint, aber ein Chief Philosophy Officer.
Ja, wir haben ja die Rollen. Ich glaube, philosophische Kontemplation möchten wir nicht der Rolle packen, aber das wäre naheliegend zu sagen, das ist dann der CPO, der Chief Philosophy Officer. Und wir sehen heute Google, Amazon, die großen Tech-Unternehmen, die haben Inhouse-Philosophen, die sich heute mit essentiellen Fragen, es ist nicht so transparent für die Medien oder auch in die Außenwelt, was sie gerade machen, Aber wir merken vermehrt, dass gerade die Herausforderungen der Wirtschaft und auch die Top-Führungskräfte sind philosophische Fragen, viele ethische Fragen natürlich. Und die brauchen viel mehr Menschen heute, die reinkommen und alles auf den Kopf stellen und alles hinterfragen, als Menschen, die einfach nach den klassischen linearen Modellen oder die Systeme denken. Und deswegen glaube ich, dass es auch kommen wird. Und ich bin mir sicher, dass es eine Fähigkeit, die viele junge Menschen sich aneignen müsste oder halt sich dann mit der Philosophie und dem methodischen Vorgehen da auseinandersetzen sollten, um eben auch in der Zukunft, in der Wirtschaft auch Erfolg zu haben.
Das heißt, wenn du zu einem CEO gehst, dann bringst du dem Philosophie bei?
Nein, also das ist, ich mache ein bisschen auch aufgrund der Zeit, ich mag mit Firmen zu arbeiten, aber ich habe jetzt aktuell wenige sehr vertrauensvolle Beziehungen zu Politiker und Top-Führungskräften. Ich würde es nicht Beratung nennen, ich würde es mehr in den Spiegel hinhalten. Das ist mehr der Psychologe als der Berater. Wir sprechen natürlich über die Themen, was passiert gerade im Thema Leadership. Wir sprechen sehr viel über Technologie, aber wir sprechen vor allem über den Menschen. Und viele dieser Top-Manager und auch die Politiker haben nicht einen Zugang zu einer vertrauten Person, weil die meisten kommen mit einer eigenen Agenda. Ich habe keins. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammensetze und es nicht funktioniert auf der menschlichen Ebene, dann ist es für mich fein. Und natürlich auch ein bisschen der Zeit verschuldet. Aber wir arbeiten gerade an neue Bildungssysteme. Wir haben ein anderes Unternehmen, eine edukative Firma gegründet und die wird in Zukunft dann auch die Modelle überführen in Bildungsform, so wie wir Management-Weiterbildung und Top-Führungskräfte-Weiterbildung leben wollen. Und selbstverständlich arbeitet auch gerne mit junge Leute. Also von daher, das ist da, wo die Zeit am meisten geht, also weniger Beratung, Coaching, Modelle und Philosophie beibringen, mehr dann auf der Ebene eine Spalding, wenn man so will.
Das wäre auch die naheliegende Frage, vielleicht auch, ist denn die Philosophie selber auf das vorbereitet, was kommt? Weil du machst ja den praktischen Ansatz, aber versuchst, philosophische Erkenntnisse umzusetzen, auch in die Praxis für die Menschen. Gibt es da eine Diskrepanz in der Philosophie oder wie ist das gemeint?
Nein, also ich glaube eher, dass wir viel, viel näher zur Natur, zu den metaphysischen Themen auch jetzt rücken. Gerade mit der Technologie und der zunehmenden Geschwindigkeit werden wir uns alle damit auseinandersetzen. Also wir haben in Deutschland oder wenn man nach Skandinavien schaut, haben wir eine Welt geschaffen, die nahezu perfekt für vielen ist. Wir haben junge Männer, die ein Jahr Vaterschaftsurlaub nehmen und soll dann nach außen suggerieren mit materialistischen Gütern, alles ist super und dann fressen sie Antidepressiva wie bekloppt. Also das ist eine sehr merkwürdige Gesellschaft geworden, die, wie wir uns da ein bisschen darüber reflektieren, wie das weitergehen kann, dass wir viel mehr verstehen könnten. Also es geht weniger über das Wissen heute, weil Information ist jedem zugänglich und das wird die Algorithmen in Zukunft machen. Also wir werden dann mehr und mehr zu Reaktionswesen, zu einem ausgelagerten Logik und werden da überrollt. Und deswegen glaube ich, dass die philosophische Methodik, oder die philosophische Kontemplation als solches uns in der Lage versetzt, einige Dinge zu hinterfragen. In anderen Worten, eine Gesellschaft des Verstandes zu kreieren, viel mehr als eine angestrebte KI-Wissensgesellschaft.
Aber wie kommen wir dahin, wenn du sagst, dass Algorithmen so eine dominante Rolle spielen werden? Dann müssen wir A, Unternehmen darauf vorbereiten, aber B, vielleicht noch wichtiger, die Gesellschaft.
Ja, das Problem ist, dass wir heute ja nicht sehen, dass es bereits so ist. Wir sind, also digital ist noch gar nicht passiert. Also das wirkliche Digitale kommt ja erst. Wir haben die letzten 30 Jahre unsere Fantasien ausgelebt. Wir haben Katzenfotos geteilt und Spaghetti-Teller, die warm waren, bis wir die Filter hatten und dann war das Thema durch. Das hat mit sozial nichts zu tun. Ich glaube, das Thema soziale Medien, das ist eine sehr kurze Phase in der menschlichen Geschichte. Das heißt, die wirkliche Digitale, wenn alles intelligent wird, ein Teil auch der Einzug der kommerziellen Quantencomputer, die sicherlich die nächsten 10, 15, 20 Jahre die ersten richtigen Dinge auch machen wird, dann wird das eine ganz andere Gesellschaft werden. Und dann geht es natürlich darum, wenn wir von Posthumanismus und Singularität sprechen, also das Leben nach dem Humanismus, dann müssen wir uns jetzt schon die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, darüber nachzudenken. Niemanden fragt ja heute ein Taxifahrer, ob er einen Schleichweg kann. Das kann Google viel besser. Und so verlagern wir eins nach dem anderen in Algorithmen, ohne dass wir es merken. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben nicht mehr Zeit für Kreativität und Auslebung, sondern wir reagieren nur auf Algorithmen. Am Anfang war es so, wir suchten Restaurant in Köln zum Beispiel und hatten dann 50 Auswahl. Wir hatten rechts im Google AdWords, das war Spam, und dann haben wir dann lange gesucht, bis wir eins gefunden haben. Heute haben wir vielleicht 10 zur Auswahl. Wenn es smarter wird, haben wir dann 3. Und dann, wenn es weitergeht, sagt die Algorithme, du hast lange nicht mehr beim Chinesen gegessen, du machst doch Chinesisch, habe ich gesehen, weil in der Vergangenheit warst. Ich habe am Donnerstag um 17 Uhr bei dir einen Tisch reserviert, du musst da nur hingehen. So, weil der Algorithme dich besser kennt als du dich selbst.
Beängstigend.
Aber die Realität, da sind wir auf dem Weg dorthin. Und wir nehmen ein anderes Beispiel. Wir lesen heute Bücher. Die erste Stufe ist billige, einfache E-Books. Wir haben wahnsinnig gute Kameras. Wir haben Ringe, die uns Impuls messen können und unsere Biochemie und die Strukturen in unserem Körper und wie wir reagieren. Durch Gesichtserkennung sieht das Buch, wie wir reagieren. Der sieht und misst, wie lange wir eine Seite lesen. Der sieht, wenn wir zurückblättern. Und wir vergessen das. Wir lesen ein Buch über 400 Seiten, können ein bisschen was speichern. Die Algorithme vergisst das niemals. Das heißt, beim nächsten Mal, wo du was kaufst, kommt eine Kaufempfehlung auf Basis von wie du bist, wie du reagierst und wie du handelst und nicht, was du denkst, dass du haben willst. Das heißt, du denkst schon, wenn du dann die Empfehlung hast, dass du selbst entscheidest, aber eigentlich ist es ein Algorithmus, der dich viel besser kennt, wenn der Puls kommt, wenn dir sogar die Augen groß werden oder wenn du lächelst, dann kann der Algorithmus sagen, genau so ist es, und mit Milliarden an Datensätzen kann er dich viel besser zuordnen, als du dich selbst.
Ich kann ja aber gar nicht feststellen am Ende, ob ich mich anders entschieden hätte, in dem Augenblick, weil ich danach nicht die Situation nochmal so herbeiführen kann und sagen kann, hätte ich mich denn anders entschieden, wenn jetzt die Sonne schien, also ich selber weiß ja nicht mal, ob, wie ich in welcher Situation entscheide, dann könnte es ja vielleicht ganz gut sein, da der Algorithmus das für mich macht, aber nee, Spaß beiseite, aber das ist ja ganz schwierig zu beantworten, oder? Ob das schlecht oder gut ist.
Ja, das ist, du merkst es ja nicht. Und deswegen ist ja diese Debatte, ist ja in den meisten öffentlichen Raum, hört es da auf. Und dann geht es um freie Kapazität und was KI alles besser machen kann. Es ist fantastisch. Es gibt wunderschöne Dinge, Bekämpfung von Krankheiten und so weiter. Wunderschön. Und klar merken wir das nicht. Wir Menschen haben aber etwas, was vielleicht immer noch, zumindest in meiner Wahrnehmung an vielen Tagen, haben wir was nicht Technologie ist, nämlich unsere Qualia, unser Bewusstsein, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. Also die Goldfische schwimmen nicht rum und machen sich abstrakte Gedanken über ihre Karriere, und die Giraffen, die laufen nicht und gucken sich gegenseitig an, wer den längsten Hals haben und sagen, wäre ich denn attraktiver, wenn ich auch einen längeren hätten. Also das sind Dinge, das machen die Tiere in der Form nicht. Und dieses Bewusstsein, den haben wir. Und wenn wir den abtrainieren und nur zu Reaktionswesen oder noch weiter denken, dass wir unser Gehirn andocken, dann gibt es einen Punkt, wo wir unsere Neuronen vielleicht repliziert haben und wir können da einsteuern und wir reagieren und funktionieren nur noch, aber wir merken es gar nicht. Das heißt, wenn wir unser Gehirn angedockt haben, laden wir Informationen runter und stehen dann mit zwei Gedanken, denn eine ist aus der Cloud und der andere ist unsere eigene Sinneserlebnisse. Natürlich merken wir das nicht, wo das herkommt. Und das ist natürlich, kann man beliebig weiter denken, aber dann werden wir mehr und mehr zu der philosophischen Zombie, also wir unterhalten uns auf einer Ebene, aber wir merken halt nicht, dass da ist keine Lichter an. Und das wäre keine schöne Zukunft, glaube ich.
Du sprichst ja auch vom Kampf Mensch gegen Algorithmus, oder? Gehst du schon so weit?
Also ich würde Kampf nicht sagen. Ich habe nicht so den Angst vor diese verrückt werdenden Roboter mit eigenen Zielen und eigenen Bewusstsein. Es gibt viele Bewusstseinstheorien, die besagen, Informationsprozessierung führt zu einem Bewusstsein. Also Integrated Information Theory von Tononi sagt ja, je höher der Grad der Informationsprozessierung, je höher das Bewusstsein. Ich glaube aber nicht, dass dass diese bösen Roboter kommen aus einem einfachen Grund. Wir sind keine Kinder. Die Menschheit besteht auch aus erwachsenen Menschen, und es besteht kein Grund, dass wir kollektiv einen bösartigen Technologie bauen sollten. Es gibt vereinzelte Menschen, die könnten das nutzen. Es gibt vereinzelte Menschen mit bösartigen Absichten, weil sie halt in jungen Jahren da missleitet worden sind oder diverse Krankheiten haben. Aber im Kern gibt es keinen Mensch, der irgendwie von Grund aus diese bösartigen Absichten haben. Und ich nehme ein Beispiel, warum ich nicht so skeptisch bin für Nuklearwaffen oder Atomkriege. Mhm. Gorbatschow hat in den 80er den Knopf nicht gedrückt, weil er wusste die Konsequenzen. Und viele, viele Menschen in der Führung in einem größeren Umfang wird dieses Verständnis haben. Denn man hat ein Gefühl für was es bedeutet. Anders als mit der KI. Wir haben keine subjektiven Gefühle für die künstliche Intelligenz. Wir lieben Roboter und Science Fiction dergleichen. Wir rennen in Kino, aber das tut nichts mit uns. Und wir sehen ja auch gerade mit der Klimawandel und den Themen, sobald wir eine Wal in Norwegen sehen, wo 25 Kilo Plastik drin ist, dann spüren wir was. Hm. Und dann geht es auch schnell, dass wir da was umsetzen. Das heißt, der letzte Thema, wo wir noch keine emotionale Reaktion haben, ist eben die Technologie. Und das ist für mich einfach auch ein Szenario, der in alle Richtungen gehen könnte.
Aber wenn man sich dann China beispielsweise anschaut, wo es Social Scoring gibt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch Algorithmen verwendet, um dann, keine Ahnung, Menschen irgendwann hinzulenken, dass sie ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, was irgendwie gut für die dortige Gesellschaft ist.
Ja, natürlich gut und schlecht müsste man dann ausgiebig diskutieren, ja, was das ist. Aber wir nehmen mal Hongkong jetzt, der ja als mit dem Versuch der rebellischen Aufstand der jungen Leute für die Demokratie. Die werden alle per Gesichtserkennung erkannt, gespeichert und öffentlich in einem Register sind die zugänglich. Ja, aber sie war in Malaysia, wir haben lange darüber geredet, letzte Woche. Und der Thema ist, dass diese jungen Menschen, die haben keine Zukunft. Weil die werden letzte sein, wenn es um Flugtickets geht oder soziale Punkte, wenn das so gewollt ist. Das heißt, einen rebellischen Aufstand gegen eine Algorithmokratie ist unmöglich. Unsere hiesige Demokratie können wir im wahrsten Sinne des Wortes mit ein paar Rebellen sprengen. Das ist sehr fragil. Das China-Modell ist aber auch fragil, weil die Mega-Macht liegt bei einem Personen. Und das ist eine Sache, wo wir können nicht mal projizieren, wohin das führt. Wir sollten uns aber in Europa Gedanken machen, ob wir dieses Modell haben wollen, weil der so mächtig ist, so viele Datenzentren gespeichert werden. Und das ist, glaube ich, die Themen mit der Gesichtserkennung und auch diese ganze Social Scoring-Thema. Das ist ja ein Teil davon. China hat ein anderes Thema, die sind mit synthetischer Biologie Weltmarktführer, die rennen allen davon und werden anfangen, einen großen wirtschaftlichen Gewinn zu machen, Profit zu machen durch synthetische Biologie, also den Körper nachbauen, unendlich leben und Lebensverlängerung und so weiter und so fort. Wir haben einen riesen wirtschaftlichen Zweig, da sind sie weit vorne. Das heißt, sie sind so profitabel, dass dadurch, dass der ökonomische Modell funktioniert, sagen die Menschen, ja, es ist keine schöne politische Struktur, aber uns geht's gut, weil es wirtschaftlich gut geht. Und das ist die Gefahr in diesen Modellen, dass man verkennt die Probleme, die sie haben, solange es wirtschaftlich funktioniert. Und genauso ist es dann bei uns, zu sagen, okay, wenn das dann wirtschaftlich nicht so gut geht, dann sind wir sehr fragil für populistische Bewegungen. Und das ist Dogmatismus, ist das größte Problem. Dogmatismus verhindert Veränderung. Und da müssen wir heute uns alle miteinander zusammensetzen und darüber diskutieren, was könnte ein Modell für Europa sein.
Und das wäre vielleicht die Quantenwirtschaft. Du hast ein Konzept aufgestellt und ein Buch geschrieben drüber. Quantenwirtschaft als Lösung. Vielleicht gerade dieser Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, ist es das? Oder kannst du kurz mal beschreiben, in wenigen Sätzen, ja, was du dort entwickelt hast?
Das ist zunächst mal ein Weg und das beruht auf die einfache Erkenntnis, dass die Old Economy is dead, the New Economy, das Versprechen der 90er mit Ferraris und Yachten für alle kann es und wird es niemals geben. Also brauchen wir einen neuen Weg, ein neues Betriebssystem für die Wirtschaft. Und dieses Betriebssystem müssen wir erstmal bauen, weil wir leben noch in den linearen alten Modellen, starren Modellen und wir konsumieren über das, was wir auch konsumieren können. Also wir bauen die Ressourcen ab. Wenn alles so konsumieren würde, wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir 3 Planeten. Und dann kommt natürlich der naheliegende Ansatz zu sagen, wir limitieren uns. Das wird kein Mensch wollen, also müssen wir es regeln. Aber egal, wie wir uns limitieren, werden wir nicht uns genug limitieren. Also bleibt uns dann 2 andere Varianten. Das eine ist, wir bauen eine perfekte Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle. Wir bauen also Ressourcen, Produkte, die komplett wiederverwendbar sind und wir können eine unendliche Nutzbarkeit haben. Und der dritte Bereich wäre zu sagen, wir denken über neue Formen des Kapitalismus, also Kapitalisierung auf vitale Energie, auf immaterielle Güter, dass wir viel mehr in der Richtung gehen. Und das ist eine Kombination dessen, dass in der Quantenwirtschaft ist eigentlich deswegen die Quantenwirtschaft, weil die Wirtschaft ist heute schon merkwürdig und chaotisch und ähnelt viel mehr Quantenphysik als die linearen Modelle, die wir festhalten. Also wenn die Ökonomen sagen, es sieht rosig aus, kommt meistens die Krise, die Unternehmen wachsen, bis sie nicht mehr wachsen. Also es sind sehr viele Dinge, wir versuchen das alles mal zu kalkulieren und vorherzusagen, können wir aber nicht, weil im Kern ist die Welt ein quantenphysikalisches Phänomen, wie man so will. Das ganze Welt, in der wir leben, baut auf Quantenmechanik. Zwar wissen die Physiker nicht genau, was da unten drunter passiert, aber das ist die Realität und so verhält sich auch die Menschheit, so verhält sich die Wirtschaft und das ist in Kürze so ein bisschen Richtung, in der es geht.
Ja, wie ordnen wir denn da einen Arbeitnehmer in so eine Quantenwirtschaft ein? Weil sich Berufsbilder ja auch verändern, also verändern sich auch die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, die Arbeit, die wir tun, die Eigenschaften, die wir haben oder das, worauf es ankommt.
Ja, eindeutig. Also der neue Chef im Unternehmen ist das Projekt. Der Projekt ist der Chef und alles fügt sich dann nach dem Erfolg des Projektes. Wir werden sehr viele Manager haben und wir haben das heute schon in großen Konzernen, die nichts zu tun haben. Die verwalten Informationen, die spielen ihre Rollen aus, aber hassen das Leben, weil sie eigentlich keinen Wertbeitrag haben. Das ist heute schon so und es wird viel, viel radikaler. Was wir brauchen ist Führung, Gestalter, Leadership ist dann im Unternehmen überall. Also wenn ich es vergleiche mit Sport, ja, Fußball ist auf einmal 19-jährigen Buben, muss man fast sagen, ja, Mannschaftskapitän. Wie geht das? Das sind natürliche Gebilde, weil es sich aus den Relationen zwischen Menschen entwickeln. Und so werden die Unternehmen auch in Zukunft sein. Wir werden dann hoffentlich in Deutschland auch sehen, dass Verletzbarkeit und Fehlerkultur, das Miteinander und wahre Gefühle dazu führen kann, dass wir besser miteinander zusammenarbeiten können. Dass so Kultur entsteht, dass so Vertrauen entsteht, dass so Kreativität entsteht. Also so ändert sich natürlich die hierarchische Struktur in mehr eine fluide Welt, eine flachere Welt vor allem. Und wir haben dann viel mehr Leadership als Management. Also das ist eine sehr, sehr naheliegende Entwicklungsform. Aber es gibt natürlich auch viele andere Themen, was gerade Berufsbilder angeht. Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man lernt. Also wir lernen heute in Schulen, im Kindergarten, aber auch in Management-Weiterbildung, lernen wir das Abspeichern von Informationen. Business School nehmen Unsummen an Geld, um altes Zeug zu lernen, damit die dann einen Abschluss bekommen und ein Diplom. In Zukunft geht es darum, wir müssen den Menschen beibringen, wie sie lernen, weil Information ist überall zugänglich. Und das zweite Thema dazu ist, dass wenn sie wissen, wie sie lernen, wenn junge Leute wissen, wie sie lernen können, dann sollten sie es praktizieren. Also die müssen lernen zu lehren. Ethos, Pathos, Logos, der alte klassische Rhetorik. Weil die beste Form, etwas zu lernen, ist das Zeug zu lehren.
Selber zu erklären.
Genau. Exakt.
Wir hatten den Daniel Jung mal hier, einen Mathe-YouTuber, der auf YouTube relativ einfache Videos macht, um den Kids da draußen Mathe zu lehren. Der hat einen ähnlichen Ansatz auch gesagt. Ja. Genau, es muss sich einiges ändern. Da arbeitet ihr auch dran oder du zusammen mit anderen? Bildungsrevolution oder was muss da in Deutschland passieren? Alles damit, das ist ja so ein großes Feld da. Ja, klar. Föderalismus, da steht ja so viel im Weg.
Ja, es ist kein deutsches Thema, aber wenn ich dann lese, WLAN in den Schulen, wenn das der Anspruch ist, oder...
Das ist jetzt ein kleiner...
Was war das?
Wir sind in einer Tonregie, deswegen...
Jetzt lassen wir noch mal laufen in der Podcast, das ist sympathisch, das ist viel cooler, da kriegt man ein echtes Gefühl, dass es alles irgendwie nicht so steif und zugeschnitten ist.
So ist das in einem Sendezentrum. So,
wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren beim Thema Bildung Deutschland und das ist ein Riesenthema.
Ja. Ganz einfach.
Genau. Ja, wir lassen es drin, oder?
Das ist ja cool. Warum nicht? Ja, wir schneiden nicht.
Wir schneiden nicht.
Sehr cool, so ist sympathisch, da werden die Leute es mögen. Nein, das ist kein deutsches Thema natürlich, aber wenn, wie ich vorhin sagte, das ist WLAN in den Schulen und dann wird es debattiert im öffentlichen Raum über, ja, wir brauchen mehr Softwareentwickler. Also in 10 Jahren werden wir die Ronaldos und Messis brauchen von der Softwareentwicklung und da so glauben, dass wir ein bisschen mit dem Java oder C++ in den Schulen für eine Stunde die Woche da die Genies ausbilden werden. Das ist genauso utopisch wie zu glauben, dass wir mit einmal die Woche mal Einwürfe und Eckbälle trainieren für eine Stunde, dass dann ja alle in der Bundesliga Fußball spielen. Also da brauchen wir radikalere Ansätze. Ich glaube, dass in den jungen oder in den Bildungssystemen viel mehr das Miteinander, die praktische Philosophie quasi, dass wir mehr über diese Fragestellung, die Neugierde muss beibehalten werden, trainieren wir ab, das Diskussion, das Thema auch zu debattieren und Dialog zu treten, das vorzutragen und wie ich vorhin sagte, lernen zu lernen. Das sind die Kernthemen. Und ich glaube halt, dass wir in Deutschland eine wahnsinnige Geschichte haben. Und die sollten wir wieder rauspacken. Hm. Wir haben ein wahnsinniges Potenzial in Europa. Europa heißt ja auch im Namen Weitsicht. Dass wir diese Zoom-out, dass wir diese abstrakten Vorstellungen von möglichen Zukunften haben können. Wir haben Dichter und Denker, wir haben eine wahnsinnige Geschichte in Sachen Kunst und wir brauchen in Zukunft Psychologie und Kunst und Philosophie und da haben wir eine Basis und Vertrauen als Währung, wenn wir das als möglicher Weg auch nehmen. Wir haben in Europa Frieden. Wir haben eine Vertrauensverhältnis zwischen Deutschland und Frankreich gebaut, der unfassbar ist, wenn man die Geschichte sich anschaut. Und wenn wir da wirklich mal hinschauen und da gucken, was war da und was sind die Gründe und was haben wir als Stärken in Deutschland oder Europa, dann könnten wir eigene Wege gehen. Das Problem ist, wir schielen nach China und wir schielen in die USA und versuchen da hinterher zu hinken und das halte ich für höchst gefährlich.
Ist das auch etwas, was du als dein wildes Wissen, also was da mit reinspielt in deinem neuen Buch?
Ja, schon. Wildes Wissen geht ja ein bisschen in der Richtung. Das wildes Wissen habe ich ja in Englisch vor dem Quantenwirtschaft geschrieben. Mhm. Das ist ein leichter Einstieg in praktische Philosophie. Das ist ein Buch für Unternehmer, für Manager, für Leader, aber auch Menschen, die so ein bisschen da mit dem Thema einen leichten Einstieg haben wollen. Da geht es ein bisschen darum, was sind so die wichtigen Komponenten der Zukunft? Da spielen auch die Gefühle, die Zwischenmenschlichkeit, der Mensch spielt eine wichtige Rolle. Und wie wir halt Sachen, wie wir ins Unbekannte treten können. Und das ist für mich die Basis, wie ich versuche, auch Vertrauen zu beschreiben. Deine Bereitschaft von dem, das, was du weißt, also der Bekannte, ins Unbekannte zu gehen. Und viel zu wenige Menschen im Unternehmen heute, in den Konzernen, trauen sich. Das ist ja unglaublich.
Ja, hier.
Wir haben ein Studio.
Wir waren in diesem Action. Raum noch nie und mal schauen, ob wir wieder kommen.
Also für die Hörer ist es so wie so eine richtige Bootsteuerungseinheit an der Küste. Da rufen dann die Küstwache, da kommen die großen Schiffe und rufen dann ein. Ja. Und dann muss jemand das steuern.
Ja. Ja, das ist irgendjemand von der CBC, das ist die Technikfirma von RTL. Okay. Spricht mit irgendwem über etwas. Ja. Wer weiß.
Jetzt habe ich fast einen Faden.
Ja, wir waren bei wildem Wissen.
Genau. Nein, das ist dann das Vertrauen ist für mich, dass deine Bereitschaft, auch von dem, was du weißt, dein Bekanntes, ins Unbekannte zu gehen. Mhm. Und das trauen sich heute Menschen nicht.
Andreas ist nochmal aufgestanden, um zu gucken, ob wir das Gequatsche in meinem Hintergrund irgendwie ausstellen können. Aber du sagst, der Mensch muss eigentlich dann in der Digitalisierung oder in diesem ganzen Wandel wieder in den Vordergrund rücken, wenn wir auf Emotionalität schauen, auf solche weichen Eigenschaften.
Also das Universum, glaube ich, interessiert es nicht so sehr, auch die Kakerlaken vielleicht nicht.
Aber unser Zusammenleben interessiert es sehr.
Für uns Menschen, glaube ich, sollte es wichtig sein, dass wir uns mit dem Menschen beschäftigen.
Bei dem Universum wäre ich mir nicht so sicher.
Ich glaube, dass wir sollten mehr über das Leben sprechen im öffentlichen Raum. Wir brauchen mehr Auseinandersetzung mit, was ein Mensch ist, was wollen wir in Zukunft machen, was ist das Leben. Wir können heute zukünften. Wir gestalten die Realität von morgen. Es ist kein vordefiniert, ich glaube nicht, dass es alles vordefiniert ist.
Wenn wir jetzt wieder zu den Unternehmen kommen, wenn du dann bei einem Unternehmen bist, Entschuldigung, Andreas will erst noch.
Nee, mach mal.
Nö.
Dann komme ich wieder zurück. Ist ja wurscht.
Egal, wir springen hin und her. Sind die denn offen dafür? Weil wenn du bei einem CEO bist, der guckt ja erstmal auf seinen Aktienkurs. Und der ist ja nicht auf eine langfristige Veränderung erstmal gar nicht so offen dafür.
Ja gut, es passiert ja auch da Sachen. Wir haben jetzt globale Initiativen wie Werte im Unternehmen, also der Unternehmenswert, wie es definiert wird in Zukunft. Und da gucken wir nicht nur auf den Shareholder Value, sondern spielen auch andere Sachen mit ein. Und ich glaube, die Unternehmen, die heute in der heutigen Zeit, wenn es so stabil ist wie jetzt, dass die Talente haben wollen, dann brauchen die auch andere Geschichten. Also heute suchen sich viele junge Menschen die Unternehmen aus und nicht umgekehrt. Und da spielen ganz andere Dinge auch eine wichtige Rolle. Da sind wir schon auf dem Weg. Und ich glaube, davon werden wir viel mehr sehen. Mhm. Jetzt ist Andreas dran.
Genau.
Ja, das ist eine Frage, du hast das Universum angesprochen, das bist du jetzt selber schuld dran.
Ah oh ja,
jetzt. Ja.
Jetzt gehen wir hin.
Du hast
kommt jetzt die kosmologische?
Nicht ganz, aber du sagst ja, wir sollen uns deiner Meinung nach den großen philosophischen Fragen stellen. Ne? Wer sind wir? Was wollen wir? Und wir sollten nicht unbedingt alles tun, wozu wir technologisch in der Lage sind. Also du sprichst auch von der Evolution des Menschen. Wenn ich jetzt noch die Frage dazu stelle, die ich finde vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, warum sind wir da und welche Aufgabe haben wir hier?
Große Augen.
Ja, es muss ja irgendeinen sinnvollen Grund haben.
Oder? Also für mich ist das, wir sind auf eine wunderschöne Reise nach nirgends.
Nirgends, ja. Okay.
Und für mich ist das, ich bin privilegiert, weil ich darf jeden Tag aufstehen und lernen. Und ich glaube, dass wir wissen ja aus den Neurowissenschaften, dass wir die Neuronen fangen an zu feuern, dann projizieren wir auf das Ganze auf die Welt. Also wir sind nicht so unbedingt Herr im eigenen Haus, wie wir uns zumuten und wie wir es glauben. Das hat uns auch einige Vordenker auch aufgezeichnet, warum das so ist. Und von daher bin ich Beobachter und lerne aus der Normalität oder eigne mir Wissen an. Und durch das Aneignen von Wissen, also als Beobachter, als Objekt, können wir Menschen lernen. Und durch das, was wir lernen, können wir auch unsere eigene Realität ein bisschen beeinflussen. Wir können natürlich jetzt sehr stark über die quantenphysikalischen verschiedenen Modelle und Themen, wie man die Welt sehen kann. Ja, warum sind wir hier? Wir können das aus der kosmologischen logische Erklärung und sagen, das ist eine Unendlichkeit und es stand aus einem Kubikzentimeter, wo alles so perfekt ist. Also die Welt allein auf unseren insignifikanten kleinen Planeten wie die Planeten Erde ist ja alles so perfekt, dass es ja manchmal sagen muss, sind wir hier, weil es so vorbestimmt ist. Das ist eine naheliegende, einfache Erklärung, für mich jedoch dann zu einfach, weil ich interessiere mich für das Fundamentale und das Verständnis dafür. Also von daher, das muss jeder für sich beantworten, aber dann funktionieren wir auch in einer Art Realität und in verschiedene Rollen. Also wenn wir den ganzen Tag darüber nachdenken würden, dann hätten wir natürlich ein gesellschaftliches Problem, weil wir müssen auch was tun.
Ja, aber das, wenn ich das nur kurz, weil ganz so finde ich es ja doch nicht, weil du hast es ja vorhin auch ein wenig angesprochen, es gibt kein Zurück, also niemand wird freiwillig, wahrscheinlich, vermutlich, außer einige wenige, freiwillig davon zurücktreten, was er hat bisher. Ja? Wir werden ja niemandem erzählen können, wenn wir jetzt das Dreifache der Erde verbrauchen jedes Jahr, dass wir jetzt ums Dreifache zurückgehen. Also nicht jeder ein Haus und nicht jeder ein Auto. Wann haben wir das letzte Mal nachhaltig gelebt auf dieser Erde? Die Menschheit als solches. Ja, dann, wenn wir die Frage irgendwie lösen wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, wo die Reise dahin geht. Weil wenn wir immer mehr und immer mehr machen, wir werden ja auch immer mehr Menschen, noch wachsen wir weiter. Und die Frage noch dringender. Und deswegen glaube ich schon, dass das nicht unwichtig ist, zu fragen, wo wollen wir hier hin und wozu das Ganze? Ne?
Klar, also wir haben ja einen unfassbaren jetzt gesellschaftlichen Druck zu weniger fliegen, weniger konsumieren. Wir reden über das schwedische Unternehmen H&M, die jetzt riesen Angst davor haben, dass jetzt die Modebranche, die dann, ob das jetzt 10% von dem CO2-Ausstoß verursacht, dass das jetzt das Nächste ist, wir sollen keine Klamotten mehr kaufen und so weiter. Das ist eine riesen Herausforderung für die Wirtschaft. Also gibt es aus meiner Sicht zwei bessere Wege. Klar, wir sollten genügsamer leben, zweifelsohne. Wir haben viel zu viel, wir verbrauchen und werfen zu viel weg und wir genießen nicht das, was wir haben. Ich habe auch zu viel, aber ich weiß, was ich habe und ich könnte auch ohne, weil ich eine Wahrnehmung, da hatte ich früher nicht zum Beispiel. Da habe ich konsumiert und gekauft und da wollte ich nur mehr. Also wir brauchen schon eine Limitierung. Aber vielmehr brauchen wir neue Technologien. Also wir können technologisch Unfassbares leisten. Der Klimawandel, wenn man das mal so als Thema nimmt, ich bin großer Verfechter für diese Bewegungen und die jungen Leute und so weiter und so fort. Aber wenn wir technologisch richtig rangehen und wollen, können wir Unfassbares leisten und werden das Thema in den Griff bekommen, bin ich sicher. Aber das dritte Thema halte ich für genauso wichtig und das ist, dass wir viel mehr Regulierung brauchen bei manchen Themen heute, wo wir es erlauben können. Weil wenn wir heute nicht die Gesetze umsetzen und probieren, die ein bisschen in der Richtung führt, mit einem Anteil zu bezahlen. Man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, wir haben ein gewisses Luxusstandard, aber wir können durch die Technologie alles sowieso messen und wir haben dann einen progressiven Mehrwertsteuersatz für die Menschen, dann die so viel Fleisch und so viel
konsumieren. Die mehr verbrauchen als
so ungefähr. Also, aber am Ende des Tages geht es mir mehr darum, zu sagen, eine Bewusstseinsrevolution dahingehend, dass jeder Mensch, der viel rausnimmt, muss auch viel tun. Sei es in Technologie oder reingeben. Also wir brauchen eine Interdependenzerklärung der Menschheit. Dass einer, der viel verbraucht, weil limitieren, wenn du nichts tust, ist auch keine Lösung, weil wir dann immer noch zu viel haben. Aber ich glaube, Technologie, neue technologische Lösungen, eine weltweite Klimaanlage, wenn man so will, ja, da müssen wir hin und wir brauchen neue Gesetze und Regelungen, jetzt, wo wir es erlauben können, weil wenn wir es nicht tun, dann ist es irgendwann zu spät und dann kommen die richtige harte Keule und die wird nicht schön sein.
Das sind ja alles sehr große Thematiken oder auch Visionen, die du da hast. Ist das denn was, was auch bei der Politik oder da, wo man es wirklich adressieren müsste, ankommt, wenn du mit solchen Menschen sprichst, hier nicht nur in Deutschland? Ich meine, wenn wir das in Deutschland machen, schön und gut, aber das nützt ja der Welt am Ende nichts.
Ja, ich war letzte Woche in Malaysia, da sprechen wir von einer Kleptokratie zu kommen, zu einer langweiligen Demokratie. Also das ist eine andere Problemstellung als das, was wir hier bei uns machen können. Die Politik ist dafür da, um Stabilität zu machen. Das geht um Bewahren und Verwalten, das geht um Stimmen, das geht um die nächste Legislaturperiode, es geht um 4 Jahre Ausrichtungen. Wir haben eine wahnsinnige Stabilität in Deutschland dank Angela Merkel. Wir haben keine Gestaltung in den neuen Themen. Also wenn die Unternehmen wie ein Deutsche Bahn sich vornimmt, jetzt die Google der Schienen zu werden, dann gibt es andere Baustellen, die wir erstmal lösen sollten. Also da brauchen wir viel mehr Radikalität. Also sehe ich eher die Lösung aus der Wirtschaft und deswegen auch die Quantenwirtschaft, weil die Unternehmen müssen da vorangehen. Die Unternehmen müssen
tun sie es?
Ja, zum Teil gibt es ja Ansätze, aber in Europa und Deutschland ist das lange nicht gut genug. Da gibt es in anderen Bereichen bessere, aber da brauchen wir Gestalter des Wandels und da brauchen wir diese Radikalität, weil dann, wenn die Politiker merken, dass es Stimmen gibt und dass es wichtig ist, dann ziehen sie immer nach. Und je mehr Radikalität und Druck darauf kommen aus der Wirtschaft, je schneller wird auch die Politik nachziehen. Und das ist schon immer so gewesen. Wir leben da in nicht einer Direktdemokratie, wo wir Menschen wählen. Wir leben in einer Parteistruktur, die heute mehr, die Politik ist ironisch geworden. Ja, ein Superstar wie der Donald Trump wird Präsident von der mächtigsten Idee oder Land der Welt. Es ist viel Ironie, es ist viel Rollengetue und wir brauchen einfach die Echtheit und diese Radikalität aus der Wirtschaft.
Wir haben ja einige Faktoren angesprochen, die relativ viel Zeit brauchen, Bildungssystem ändern. Die Menschen müssen ja auch klüger werden oder ein bisschen besser gebildet werden. Auch die Führungskräfte müssen sich ändern. Das heißt, das dauert stellenweise ja auch unter Umständen mal eine Generation oder länger. Haben wir die Zeit? Ich meine, die Aufklärung hat, meine ich, damals 150 Jahre Zeit gehabt, ehe sie so halbwegs vollständig durchdrungen war. Aber heute geht doch alles offenbar in Jahrzehnten oder 10-Jahres-Schritten voran?
Ja, radikale Ansätze. Politik, dann sagen wir, gut, dann ist der Bürgermeister der neue politische Machtzentrale, weil er die Nähe zu Menschen hat. Das glaube ich sowieso. Dann macht ein Bürgermeister von Frankfurt, führt soziale Grundeinkommen ein oder macht einfach ein Bildungssystem, knallt gegen Berlin, aber die Bürger machen einen Aufstand und dann werden wir sehen, wo es hinführt. Also in Indonesien, auf Bali, da hat jeder Stammeshäuptling das Recht, da wird keine Straße gebaut, ohne dass jeder kleinste Stammeshäuptling abgenickt habt. Da haben sie es aber trotzdem geschafft, mit einem Millionär aus England, hat ein Schulsystem gebaut, das habe ich selbst besucht, die Green School. Und die Green School versprach Wunder, dass alle dort 12 Jahre zur Schule gehen kann und danach können sie bei jeder Ivy League studieren. Die Realität war aber, bei den ersten Jahrgängen, die dann Abschlüsse gemacht haben, sind die entweder gescheitert und waren nicht gesellschaftsfähig, weil auch wenn der Ansatz der Bildung okay war, das passte nicht mit der Realität. So, jetzt haben sie ein bisschen nachgezogen, aber das System ist radikal anders als das, was wir hier in Deutschland haben. Und das kam durch Probieren. Und genauso muss es sein. Das heißt, muss jemand in der Breche, jemand muss es mal antreten und probieren. Wenn wir eine Art Green School in Deutschland in irgendeiner Region probieren, glaube ich, dass sehr viele Menschen da bereit wären, ihre Kinder dorthin zu schicken. Auch mit der Ungewissheit, dass danach keine Möglichkeit gäbe für die Colleges und die Universitäten dieser Welt, weil das Punktesystem oder Abschlüsse nicht richtig. Das kann man ja währenddessen adaptieren. Und das ist die Mentalität. Das haben wir heute in der Politik. Wir können über Flughafen sprechen und wir können über Bildungssysteme. Diese langen Prozesse, die funktionieren nicht. Also müssen wir anfangen zu probieren. Wir brauchen heute in reichen Teilen dieser Erde brauchen wir kein soziales Grundeinkommen. Aber es kann sein, dass wir es in Zukunft brauchen. Und wenn jemand die Lage ist, zu testen und probieren, dann sind wir das und mit Modellen, wo wir schauen können, wie es funktionieren könnte. Weil wir haben es noch nicht. Und wenn wir alles durchdenken Und das war ja auch ein bisschen die deutsche Mentalität auch. Ja. We are the Germans, we do it right the first time. Ja? Also wenn du alles bis zu Ende durchdenken, dann ist es meistens zu spät. Also brauchen wir ein bisschen mehr wildes Wissen, wilde Trial Gedanken und ein bisschen Hacker-Mentalität der Nachkriegszeit, wo diese ganzen fantastischen Unternehmen, die Hidden Champions, alle entstanden sind, weil Menschen einfach gemacht haben.
Und siehst du das irgendwo in Deutschland? Also es gibt sicher einige, zwei, drei Beispiele in irgendwelchen Städten, wo mal jemand was ausprobiert und dies und das macht, aber doch nicht, dass das eine Bewegung wird. Das muss ja eine Bewegung werden, ja. Um 80 Millionen oder ganz Europa 500 Millionen zu ändern oder da was zu bewirken.
Also ich lebe, muss ich fairerweise sagen, sehr gerne in Deutschland, auch von daher, und das kann man nicht pauschalisieren, ich treffe viele smarte Köpfe und auch Menschen, die richtig hart und radikal so Sachen gehen und Sachen probieren, aber auch meine Heimat Norwegen, wir leben in einer verdammt bequemen Welt. Und das zeichnet sich auch in der Umsetzung und auch die Radikalität und die Bereitschaft, in dem Unbekannten zu gehen. Wir haben Angst vor Sachen, die wie in heutiger Zeit, in unserer Welt, überhaupt nicht für Angst haben sollten. Und ich wünsche mir, dass da jemand auch in die Bresche geht und vorangeht und treibt diese Bereitschaft voran, also diese Radikalität. Und das hatte man in Deutschland in der Nachkriegszeit, weil der Not groß war, man musste das tun, man musste unternehmen, wo es nicht um Ego ging, es ging um was schaffen, was welteinmalig war. Und es war so eine Bereitschaft, das zu tun. Mhm. Diese Mentalität, die kann man durch Motivation erwecken oder durch Ängste und natürlich durch die Probleme, wenn du sagst, es ist eine Krise oder sonstiges, dann kommen auch Lösungen. Aber wir sollten daran arbeiten, zumindest mal uns in der Richtung zu bewegen, weil es ist ja so, dass eine sehr wohlhabende Gesellschaft immer zu einer sehr satten Gesellschaft wird und dann entsteht auch nichts Neues. Deswegen werden ja auch große, erfolgreiche Konzerne durch den Kleinen auch manchmal zerstört, weil die nicht auf den Hut sein.
Wenn wir langsam Richtung Zielgerade gehen, ja, doch gleich. Eine Frage habe ich aber noch. Du hast jetzt schon so ein bisschen Ausblick gegeben, aber Deutschland in 10 Jahren, wo sind wir denn dann da?
Wirtschaftsordnung. Ja, ich denke nicht so, wo wir sind. Ich male mir verschiedene Szenarien auf und schaue, dass eigentlich die dystopische und utopische Richtungen genau gleich plausibel sind. Ich glaube, wir müssen was tun. Und Deutschland hat aus meiner Sicht die Chance, mitzugestalten, wie ein europäischer Weg sein könnte. In der Politik ist es sicherlich, dass wir näher und enger zusammenrücken, weil die Nationalstaatengedanken macht in der zukünftigen Gesellschaft keinen Sinn. Wir haben eine kosmopolitische Gesellschaft, wo Lokalismus eine Rolle spielt, also lokale Stämme, wenn man so will, geführt durch den Stammeshäuptling, nämlich den Bürgermeister, wo eine Identität und eine Zugehörigkeit entsteht. Und wir haben eine globale Ausrichtung von Kosmopoliten, die durch kosmopolitische Bewegungen. Und da brauchen wir ein europäisches Modell, der funktioniert aus meiner Sicht heute nicht, weil wir keine gemeinsame Sprache haben. Also wenn wir nicht miteinander kommunizieren können, kann es nicht funktionieren. Also wenn ich in Frankreich und Italien auftrete, dann sprechen die kein Englisch. Gut, wir können uns für Chinesisch entscheiden, aber naheliegend wäre Englisch. Und das sollte der erste Schritt sein, dass in Europa erste Sprache in Schulen Englisch ist für alle. Das wäre eine radikale Sofortmaßnahme, die uns weiterbringen
könnte. Es gibt inzwischen Translators, die kann man sich
ja anwenden. Aber das, ja,
weil du meinst Unterrichtssprache auch genau, komplett.
Schule, direkt erste Sprache ist Englisch, weil Kommunikation ist mehr als die übersetzte Sprache. Das ist, und da alle Studien belegen, wie viel wir mitnehmen, was Gesicht und Thema, aber wir spüren die Menschen, wenn sie richtig gescheit kommunizieren können in Brüssel miteinander, dann können ja auch Sachen bewegen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist in 10 Jahren, ich glaube, dass wir diese radikale Umschwung in der Wirtschaft und dann braucht mir auch einen eigenen Ansatz, also nicht KI und synthetische Biologie und alles den Chinesen oder Amerikanern hinterher hingehen. Wir werden gnadenlos verlieren, weil die einfach so radikal mit Kapital und Geschwindigkeit unterwegs sind. Ich glaube, wir könnten in Europa in Quantenforschung weit mitspielen noch, weil das sind viele kluge Köpfe und viele kluge Ansätze in Europa. Wir können in Sachen In Sachen, die ich vorhin sagte, also in Kulturingenieure, also die ganzen klassischen Künste, da können wir Vorreiter sein und daran anfangen zu arbeiten, technologisch das auch umzusetzen. Das wäre so Dinge, was wir machen können in Deutschland, weil wir haben da eine Historie, gerade was Kunst angeht. Das ist die Seele von Europa und da könnten wir Modelle bauen und als Exportschlager. Vertrauen als Währung, Modelle des Vertrauens, das Miteinander. Wenn wir eigene Modelle da entwickeln und in der Richtung, dann haben wir eine vielleicht in Gänze eine Nische gefunden, wo wir auch unseren eigenen Weg gehen können. Mein Zukunft liegt in Quantum Computing, Quantum Technologies. Das, glaube ich, wird ein Riesending sein. Bewusstseinsforschung, da ist Europa auch gut dabei. Die ganze Wissenschaft vom Bewusstsein wird ein Riesenthema sein, wenn wir anfangen, unser Gehirn anzudocken und irgendwelche Apps haben zum Download von Alzheimer-Fixes und so weiter. In die Richtung können wir mit den klügen Köpfen in Europa sicherlich auch neue Wege finden, auch zu kapitalisieren. Das wäre für mich die nächsten 10 Jahre viel radikaler, 2 Stufen überspringen und schauen, was gerade passiert auf der Welt, weil technologisch sind wir viel weiter, als die meisten Menschen glauben.
Meine Schlussfrage? Führungskräfte von morgen, von heute, sollen lernen, die Philosophie der Vergangenheit auf das Morgige zu übertragen. Also du schreibst, glaube ich, die mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien von morgen zu verbinden. Hast du aber bestimmtes im Sinn, hast du so allgemein gesagt, dass eben das ist nur die alten Philosophen so viele tolle Sachen entdeckt gemacht haben?
Ja, das ist sehr viel Weisheiten, die sind natürlich versteckt in langen deutschen Sätzen, die man kaum verstehen kann. Ja. Also wenn man Hegel liest, kann man das nicht verstehen. Wahrscheinlich werden wir uns alle mit ihm am Ende einig sein. Aber das geht so ein bisschen darin, dass Sachen so simplifizieren und da rauszuziehen und dann eine sehr hohe Interesse haben auf die Technologie und die Wissenschaften, weil das, was wir lesen in Medien und sehen von Unternehmen, ist das von gestern. In den Versuchslabor mit der zunehmenden Geschwindigkeit, gerade in Sachen Quantum Computing jetzt, ja, dann ist das alles so viel weiter. Und wenn wir dann müssen wir anfangen zu denken, okay, was könnte Szenarien sein der Zukunft? Also das ist zu überlegen, was ist denn die Wissenschaft und Technologie von morgen? Und wenn wir diese beiden Welten verbinden, dass wir dann die sehen, die Weisheiten der Vergangenheit, wie ticken Menschen, wie pendeln wir hin und her, was brauchen die Menschen in Zukunft, dann kommen wir zu einem Ergebnis, dass Influencer zum Beispiel, ja, um eine Berufsgruppe zu nehmen. Das ist völlig absurd. Das ist jetzt schon tot. Ja? Also jemanden, eine junge Dame häufig, die ein wahnsinniges Netzwerk hat, die hat einen Zugang zu Menschen, die hat Vertrauen geschaffen, geht hin und verkauft ihre Seele für Produkte, an denen sie nicht glauben. Das ist der morgige Spam. Mhm. Diese Form, also Marketing als solches, ist dann radikal tot und dann wird sie ihr ganzes Netzwerk zerstören und hat dann keine Zukunft. Ja. Das heißt, was sinnvoll ist in der Beziehung der Menschen, deswegen sage ich, die soziale Medien ist alles aber nicht sozial, das sind Verständnisse über die technologische Entwicklung, was kommen könnte. Und wenn wir das entwickeln, dann können wir mit Philosophie das verbinden und dann sind wir in der Lage, glaube ich, Szenarien der Zukunft aufzumalen und dann können wir anfangen zu handeln.
Ja, wir suchen noch. Wir sind auf der Suche.
Wir sind.
Ja, unsere letzte Frage.
Ja, fragt sich, in welchem Bereich jetzt?
Ja, genau.
Vielleicht unsere letzte Frage, da fragen wir immer nach einer Schulnote. Wie du Deutschland in deinem Fachbereich einschätzt, vielleicht ist jetzt natürlich ein sehr breites Feld, vielleicht digitale Transformation oder so? Irgendwas mit Wandel. Wie wandelfähig ist Deutschland von 1 bis 6? Also deutsche Schulen.
Ich würde die Frage so beantworten. Also erst müssen wir sagen, nehmen wir eine globale Ausrichtung, ist 6 das Beste oder das Niedrigste?
Sehr gut ist eine 1 und 6 ungenügend.
Genau, wir haben deutsche System. Weil das ist bei mir immer schwierig. Ja. Also, ich glaube, wir sind in der digitalen Transformation, an denen ich ja vorhin sagte, wir haben ja gar nicht damit begonnen, aber und das ist keine Transformation, weil das hört ja auch nie auf, ist Deutschland gar nicht so schlecht. Wir tüfteln halt viel in Innovationsbereich um, was sicherlich wirtschaftlich ganz okay mit Robotics und dergleichen, es gibt auch gute Sachen. Also ich würde sagen, wir sind da so ein 3. Ich glaube aber, dass die zukünftige Welt, dass wir das Fundament haben, durch die Geschichte Europas und gerade die Dichter und Denker in Deutschland, dass wir von der 3 auf den 1 minus uns hinentwickeln können und die 2 glatt überspringen, wenn wir jetzt radikal zur Sache geht und nehmen das nämlich hin und fangen an, über diese Themen in Tiefe, wie heute auch in einem Podcast, über 50 Minuten zu sprechen und darüber zu Gedanken zu machen, ein bisschen laut denken und bringen interdisziplinäre Köpfe zusammen, um alle Facetten zu beleuchten. Wenn das gelingen würde, weil alle Disziplinen, Spiritualität, Religionen, Quantenphysiker, Neurowissenschaftler, Philosophen sprechen über viele ähnliche Themen, über die Energie und die Wellen in unterschiedlichen Semantik. Mhm. Und wenn wir da ein Verständnis über die Welt entwickeln, dann haben wir ein Potenzial in Deutschland durch diese Disziplinen und Naturwissenschaften, dass wir gut einen neuen Weg gestalten könnten und dann eine sehr gute Note bekommen könnten.
Hm, nicht schlecht.
Gute Aussichten.
Wildes Wissen, das aktuelle Buch zu haben. Jetzt, genau. Wer möchte. Danke.
Danke. Dankeschön.